Wir wollen heute Gottesdienst feiern, Muttertag. Wir wollen an die Mütter denken und Gott danken für die Mütter. Und mein Thema heute ist, sorge dafür, dass du ein langes Leben hast. Dass dir lange gut geht. Wie mache ich das? Also bereite dich vor auf ein gutes Leben, auf langes Leben und plane, dass du lange lebst. Dass du so ein Methusalem wirst. Methusalem ist fast 1000 Jahre alt geworden. Also, ich möchte zuerst auch noch ganz herzlich einladen in den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Das Thema wird am Mittwoch sein, trotz Kämpfe und Stress bleibe immer positiv. Lass dich nicht unterkriegen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Dann am Freitag wird das Thema sein, Gott dient man nicht nur ab und zu mal gelegentlich, sondern ein Leben lang. Samstag wird das Thema sein, Gott gibt uns uneingeschränkt seinen Geist. Das nur so nebenbei. Also wir gehen auf Pfingsten zu und wir möchten offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Werdet voll Heiligen Geistes. Das ist ein Gebot. So wie du sollst nicht töten, nicht stehlen und so weiter. Werdet voll Heiligen Geistes. Und wir sollen also nach dem Geist trachten. Also sorge dafür, dass du den uneingeschränkten Geist Gottes hast. Am Sonntag wird, nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, suche den Heiligen Geist und nicht Dampf. Viele Leute suchen Dampf. Und nicht den Heiligen Geist. Nur Power, nur was ist los, wie viele Leute fallen um, wie viele Leute, was passiert, macht das und so weiter. Die Leute suchen nur Sensation. Such nicht Dampf, sondern such den Heiligen Geist. Such nicht nur Rauch, sondern das Feuer Gottes. Nur nebenbei. So, das sind die Termine, die ich hier habe. Jetzt auf das Thema. Ich möchte eigentlich aus dem 5. Buch Mose eine Stelle nachher lesen, aber zuerst einmal so allgemein, wie kann ich mein Leben verlängern? Was kann ich für mein Leben tun? Was können wir tun für unser Leben, dass es uns in Ewigkeit gut geht? Nicht nur ab und zu mal, nicht nur jetzt und nicht nur, so, wenn man jung ist und nicht nur, wenn man Geld hat, sondern auch, wenn man arbeitslos wird, wenn man Kämpfe hat, wenn man Schwierigkeiten hat, dass man immer guten Mutes ist. Wie kann ich ein Leben guter Zuversicht und guter Hoffnung führen? Gutes Leben ist ein gesegnetes Leben, ist ein Leben von Gott bestätigt, von Gott beglaubigt. Gott will, dass seine Kinder ein langes Leben führen, dass sie eigentlich für immer bleiben. Wer möchte seine Kinder, dass sie sterben? Keiner. Also kein Vater, keine Mutter. Die möchten, dass die Kinder lange leben und dass sie lange zu Hause bleiben und dass sie man lange pflegen darf und, und. Das ist also, was die Eltern wollen. Und genauso Gott. Gott will, dass seine Kinder lang leben, dass es ihnen gut geht. Zum Muttertag. Eigentlich alle Gebote, die kannst du vergessen, weil die nichts bringen. Du sollst keine anderen Götter haben. Was hast du davon? Oder du sollst den Namen des Herrn heiligen. Was hast du davon? Aber Ehre Vater und Mutter, da hast du was davon. Dass du lange lebst und dass dir gut geht und so weiter. Das ist das erste Gebot, das sagt auch Jesus, das Verheißung hat. Die anderen Gebote, du sollst nicht begehren und du sollst nicht lügen und so weiter. Das ist nur, dass dir nichts passiert, dass du nicht gestraft wirst, dass du nicht in Schwierigkeiten kommst. Aber hier etwas, das dir was Positives bringt. Genauso wie im Vater unser und alles ist so an Betungen zum Lobpreis Gottes und nur eins oder zwei, vielleicht zwei Bitten sind. Und gib uns unser tägliches Brot heute, das ist was für mich. Und führe mich nicht in Versuchung, ist auch was für mich. Und vergib mir meine Schuld, ist auch was für mich. Aber wie wir vergeben unseren Schuldigen. Wir müssen sehen, also überall ist also ein Zusammenhang. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und ich möchte heute nicht nur für die Mütter predigen, sondern auch für die Väter. Ich will auch was davon haben. Denn wir haben auch Brüder in der Gemeinde und nicht nur Schwestern. Und nicht nur Mütter. Gott ist beides. Also ich habe über Gott nachgedacht. Gott ist beides. Gott ist Vater und Mutter. Und er stellt sich vor wie eine Mutter, die kann ihr Kind vergessen, aber ich will dich nicht vergessen, sagt er. Und wie sich eine Mutter ihres Kindes erbarmt, so erbarmt sich der Herr. Also Gott vergleicht sich wie Vater und Mutter. Eigentlich hat mich jemand kürzlich gefragt, ja, weißt du, wir haben den Vater, wir haben den Sohn und wo ist die Mutter? Der Heilige Geist. Die dritte Person der Gottheit ist die Mutter, die uns tröstet, die uns lehrt, die uns trägt, die uns führt und so weiter. So ist Gott alles in einem, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die ganze Trinität. In der Bibel, wir haben also in den Sprüchen ein Wort und ich möchte zuerst mal über Vater und Mutter ehren, was das alles so bedeutet. Wie verhält man sich, wie mache ich das? Soll ich da ständig ein großes Bild aufhängen von meiner Mutter? Oder von meinem Vater. Und soll ich ständig sagen, Papa, was ist? Einfach Bücklinge machen. Wie soll ich mich verhalten? Du sollst Vater und Mutter ehren. Ich fange zuerst mal mit ein paar negativen Sachen. In Sprüche heißt es einmal, ein Auge, das den Vater verspottet und die Mutter verachtet oder der Mutter nicht gehorcht, dem müssen die Raben am Bach die Augen aushacken. Muss vorstellen, schrecklich. Ein Auge, das den Vater verspottet und die Mutter verachtet und dir nicht gehorcht, müssen Raben am Bach die Augen aushacken und die jungen Adler sollen ihn fressen. Schon schlimm. Also Gott legt schon Wert auf Vater und Mutter ehren. Es geht also um Generationsgerechtigkeit. Also heutzutage geht, ja, wer wird die Renten uns noch bezahlen? Wenn keine Kinder mehr da sind und wir sehen, wie sich das in China gerecht hat, diese Ein-Kind-Familie. Also ein Auge, das den Vater oder Mutter verachtet, nicht gehorcht und verspottet. Vielleicht gerade da werden die Weichen für den Segen in unserem Leben gelegt. Ehre Vater und Mutter. Hör zu. Gerechtigkeit in der Bibel ist immer ein Prozess, das ist nicht fertig. So, der Zöllner betet, Sünder sei mir Sünder gnädig, und er ging gerechtfertigt hinaus. Also da ist ein Prozess, aber jetzt muss er in der Gerechtigkeit auch weiter wachsen. Alle Segnungen Gottes sind ein Prozess, Heilung ist ein Prozess, Segen ist ein Prozess, Erlösung ist ein Prozess. Weißt du, du bist in 5 Sekunden getauft, rein ins Wasser und wieder raus, aber du brauchst ein Leben lang, um ein Geheiligter zu werden. Heiligung ist ein Prozess. Alles Göttliche ist immer ein Prozess. Auch dieses Leben, das Gott uns gegeben hat. Alles auf der Welt hat irgendwo eine Ursache. In 5. Mose 5, Vers 16, das sind Gottes Worte, das glauben die Juden, das glauben auch wir. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. Du sollst Vater und Mutter ehren, wie dir dein Gott geboten hat, auf dass du lange lebst. Und jetzt hör zu, und dir es wohlgehe in dem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird. Nicht hier, sondern dass der Herr dein Gott dir geben wird. Das ist also Zukunftsmusik, dass der Herr dein Gott dir geben wird. Wo soll es dir gut gehen? Nicht in der Wüste, wo die Gebote gegeben worden sind, am Sinai. Nein, in dem Lande, das Gott der Herr dir geben wird. Das ist also Kanaan gewesen, jenseits vom Jordan, auf der anderen Seite. Die Verheißungen Gottes gelten nicht unbedingt in der Wüste. Du kannst auch einhalten. Aber die Gebote Gottes, die er gegeben hat, hier gerade dieses Gebot, dass in dem Land, das der Herr dir geben wird, dort soll es dir gut gehen, im verheißenen Land. Viele übersehen und hoffen und denken, dass hier in der Wüste, wo ich bin heute, da ich ehre Vater und Mutter, jetzt muss gleich bombig mir gehen. Du kannst lange warten unter Umständen. Passiert nichts. Da ist Gott, der dich mit Manna versorgt, da ist Gott, der dich mit Wasser versorgt, da ist Gott, der dich führt mit der Wolkensäule und. Aber in jenem Land, nachher, wo du reinkommst, da stehst du allein, Mutterseelen allein, auf deine eigenen Füße. Und da musst du jetzt lernen zu leben. So, in dieser Welt gelten viele Verheißungen nicht, sondern die meisten Verheißungen. Und eigentlich ist es sinnvoll, dass wir die Verheißungen fürs Jenseits für uns in Anspruch nehmen, für das andere Leben. Jenseits vom Jordan. Das Leben in der Wüste ist nicht das ideale Leben und das normale. Es ist ja nur Übergang. Wir werden ja zubereitet und zugerüstet für die Zukunft, wenn du in das Land kommst. Und Gott sagt, wenn du in das Land kommst, wenn du so und so machst, dann wird es so und so passieren. Segen und Fluch wurde festgelegt, nicht in der Wüste, sondern im anderen Leben, in jenseits vom Jordan. Und wenn ich von Jordan spreche, meine ich, wenn du bei Jesus bist, bei Gott bist, in dem neuen Land. Für uns heute, Ehre Vater und Mutter, ist eigentlich die Verheißung, damit es dir in der Ewigkeit gut gehe. Weißt du, wir sind ja gelehrt worden, ja, damit es hier auf dieser Welt in deinem Leben, gewiss der Segen gut geht, gewiss der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Wenn die Eltern einen unterstützen, einen begleiten, einem das Beste suchen und geben, aber wir können nicht das Allerbeste den Kindern geben, selbst wenn wir uns noch so gut bemühen. Und weißt du, und hinterher müsste man immer wieder sagen, Herr, eigentlich müsste es ein Vater-Mutter-Bußtag werden, denn wir haben nur getan, was wir konnten. Wir haben nicht alles tun können, aber Gott will, dass wir hier die Segnungen empfangen für drüben. Vielleicht musst du ein bisschen umdenken heute. Vielleicht musst du manche Gedanken, dass du aus dem Konfirmandenunterricht oder Katechismusunterricht oder so ein bisschen gelernt hast, umdenken, ja, auf das dir lange lebe. Also ich kenne Leute, die sind so programmiert worden, das ist für diese Welt, das ist für jetzt. Aber wir leben nicht das Leben für jetzt, sondern wir sind hier nur in der Wartehalle, in der Vorbereitung für die andere Zeit. Verstehen wir uns? Seid ihr einverstanden? Oder wollt ihr noch was anderes hören? Okay. Weißt du, was ist Vater und Mutter? Lass uns drüber nachdenken, was ist Vater und Mutter? Nicht nur die dich gezeugt haben, das sind ja leibliche, körperliche, die haben dich in die Welt gesetzt. Aber jetzt überleg einmal, ich möchte auch weitergehen und ich möchte auch als Pastor zu euch sprechen können und dürfen. Und als Gemeinde. Weißt du, die Gemeinde hat an dir so viel gearbeitet, ohne der Gemeinde wärst du gar nicht wiedergeboren. Leute haben einen Evangelisten eingeladen, Leute aus der Gemeinde haben da sich abgemüht und Kaffee und Kuchen gemacht und Veranstaltungen gemacht, eingeladen und dann bist du gekommen, du bist wiedergeboren. Oder vielleicht irgendjemand hat für dich gebetet und gefastet, ist schwanger gewesen, Jahre, Jahrzehnte lang mit dir schwanger gewesen, bis du endlich kapiert hast, bis dir ein Licht aufgegangen ist, bis der Herr dir das Herz aufgetan hat. Das ist geistliche Vaterschaft und geistliche Mutterschaft. Und da verstehe ich, dass so in der Bibel das heißt einmal, die Witwe, die Einsame, die wird 1000 Kinder haben. Ich habe gedacht, wie macht ihr das? Ist es eine Biene? Wie macht die Witwe, dass sie 1000 Kinder hat? Weißt du, die geistliche Kinder, du könntest 100.000 geistliche Kinder haben, das wäre kein Problem für dich jetzt. Du könntest Vater für 100.000 sein. Paulus sagt einmal, ihr habt viele Zuchtmeister, aber ihr habt wenig Väter und Mütter. Die Leute wollen erzählen, dass was richtig und falsch ist, die wollen dich korrigieren, die kritisieren dich, die wollen dich umbauen, umformen. Aber Väter, Leute, die dich zur Welt, zum Leben gebracht haben, oder Mütter, die dich ausgetragen haben, und stell dir mal vor, so eine Schwangerschaft, 9 Monate, Schande und Schmach ertragen, mit dem dicken Bauch herumgelaufen, Gott segne die Schwestern, aber mit Schmerzen dann ein Kind zur Welt gebracht und dann, was wird es? Wird es gesund, das Bübchen oder das Mädchen? Wird es was werden? Was wird es nachher, wenn es geboren ist? Zuerst mal trägt die Mutter das Kind unterm Herzen und dann nachher auf dem Herzen. Und das ist ein Leben lang. Das ist ein Leben lang. Nicht nur gelegentlich ab und zu mal. Nein, die Mutter denkt Tag und Nacht. Und wenn wir die Bibel sehen, da wird die natürlich irdische Elternschaft angesprochen und da wird auch die geistliche Elternschaft angesprochen. Du sollst Vater und Mutter ehren, das gilt geistlich. Denn die Juden zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 9, also aus der Zeit Jesu, wir haben Abraham zum Vater, obwohl der 2000 Jahre vorher gelebt hat. Wir haben Abraham zum Vater. Oder der reiche Mann, als er dann im Jenseits ist und sagt, Vater Abraham, erbarme dich meiner und schick den Lazarus runter, dass er meine Brüder warne. Du siehst also, Vaterschaft ist mehr als nur jemand zu zeugen und Mutterschaft ist mehr als jemand zur Welt zu bringen. Und ich möchte dieses mehr heute an diesem Muttertag herausstellen. Oder die Juden nannten David in Markus Kapitel 11, Vers 10, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das kommt. Also, die haben weiter gesehen als nur, wir sind Juden oder wir sind Israeliten. Nein, unser Vater David, sein Reich wird kommen oder soll kommen. In der Bibel wird Gott als Vater und Mutter dargestellt. Immer wieder begegnet uns das, dieser Gedanke. Und in diesem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, ist mehr drin als Vater und Mutter im irdischen Sinn. Als nur deine zwei Leutchen, die du da irgendwo hast. Es geht um Respekt eigentlich hier. Respekt dem Göttlichen gegenüber, dem Leben gegenüber, dem Lebengebenden gegenüber, der geistlichen Elternschaft und der irdischen Elternschaft. Und das noch mehr. Ein Mensch hat mehrere Mütter, nicht nur eine Mutter. Ich denke nur an Moses. Moses hat mehrere Mütter gehabt. Er hat die Jochebed gehabt als seine leibliche Mutter und dann hat er die Königin von Ägypten gehabt als seine Mutter. Und das war ein Sohn der Tochter Pharao. Aber er wollte nachher nicht mehr der Sohn der Tochter Pharaos sein im weltlichen Sinne, sondern er wollte lieber Schmach mit dem Volk Gottes tragen. Und du siehst also, ein Mensch hat mehrere Mütter. Nicht nur Schwestern und Brüder, also Mütter, die um einen sich kümmern. Und denk an diese Miriam, wie die besorgt war, dass der kleine Moses in die richtige Hände kommt, in die richtige Erziehung kommt, dass aus dem Jungen was wird. Ja, ich weiß, eine Mutter, die gerade noch Milch gibt, die könnte jetzt den Jungen noch großziehen. Das war die eigene Mutter. Deine irdischen Eltern sind nur ein Vorspiel und nur ein Beispiel für was Größeres, für das Ewige. Und für das Bleibende, für Gott, den Allmächtigen. Die Eltern sind nur ein Vorbild für Gott. Und so wie du deine Beziehung zu deinen Eltern aufgebaut hast, zu deinen irdischen Eltern, so wird auch deine Beziehung zu Gott, zur Gemeinde, zum Leben überhaupt sein. Wenn du ein gestörtes Verhältnis zu deiner Mutter gehabt hast, wirst du ein gestörtes Verhältnis zum Heiligen Geist haben. Wenn du ein gestörtes Verhältnis zu Vater gehabt hast, da wirst du nie sagen können, Gott, lieber Vater, mein Vater. Du wirst ein gestörtes Verhältnis zu Gott Vater haben. Und das hängt unsere Entwicklung, wie wir zu den natürlichen Eltern stehen, das ist nur der Vorspann dieser Eltern. So werden wir auch geistlich sein. Und in Gott gegenüber. Nochmals 5. Mose 5, Vers 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, dir geboten hat, dass du, auf das du lange lebst und es dir wohlgehe in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. In dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Diese Verheißung ist also für Jenseits. Und was Jenseits für uns ist, das wissen wir, für das Geistliche, für das Übernatürliche, für ja das Ewige. Und es wurde hier im Diesseits gegeben, aber verwirklicht wird es im Jenseits. Erst recht zum Tragen kommt es im Jenseits. Und heute, diese Verheißung, die du hörst, Ehre Vater und Mutter, da steckt so viel Kapital, so viel Potenzial drin, das ist für die Ewigkeit. Begreif das. Wenn du das richtig begriffen hast, ich bin noch nicht auf den Punkt gekommen, du denkst nur Vater und Mutter, was heute Muttertag ist, zu ehren. Nein, ich möchte noch viel, viel mehr sagen. Die Verheißung ist für Jenseits. Denk drüber nach, für das geistliche Leben, für das Leben deines Glaubens. Wenn du dann nachher so im Reich Gottes bist, natürlich, die Mütter sind da. Oh, lass doch meine beiden Buben, den einen links und den anderen rechts sitzen. Weißt du, das sind so die Geschwister in der Gemeinde, die sind so aufgesessen und sagen, oh, der Bruder soll da sitzen, die Schwester soll da sitzen, einer Innenminister, der andere Außenminister oder andere Verteidigungsminister. Weißt du, die Mütter, die Gemeinde ist besorgt, und das ist ein gutes Bild, die Gemeinde ist besorgt, dass die Kinder was Rechtes werden, dass die Kinder ihren Platz im Reich Gottes finden. Aber da sagt Jesus, das ist nicht meine Aufgabe, die Plätze zu verteilen. Je nachdem, wie der Kerl spurt, wie der dient, wie der sich entwickelt, was der macht. Deshalb, die Bitte wurde abgewiesen vom Herrn Jesus. Das ist nicht in meinem Machtbereich. Das muss dann jeder Einzelne sich wieder für sich verantworten, was aus mir wird und nicht wird. Aber das war eine tolle Bitte. Eine besorgte Mutter. Und eigentlich in der Gemeinde, jeder Pastor, jeder Diener Gottes ist besorgt, dass aus den Leuten was Rechtes wird. Ob das was wird, ist natürlich stets auf einem anderen Blatt. So. Die Erfüllung dieser Verheißung in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Weißt du, Gott hat noch viel zu geben. Ist noch nicht alles eingenommen. Also in anderen Leben nachher, in anderen Positionen. Gott bringt uns dann in andere Positionen. Ehre Vater und Mutter. Große Firmen, Weltfirmen, also keine so gickeles Firmen, also so kleine Bauernvereine, die interessiert es nicht, denen ist gar nicht wichtig, die stellen jeden ein. Aber große Firmen, die stellen da nicht jeden ein. Die fragen, eine Frage im Testbogen ist, wie sind Sie aus dem Haus gegangen? Wie haben Sie ein Elternhaus verlassen? Mit Krach? Abgehauen? Sind Sie rausgeschmissen worden? Waren die Eltern froh, dass du abgehauen bist? Du musst beschreiben, das interessiert sie mehr, als was du gelernt hast, als was du kannst. Das ist für sie gar nicht so wichtig. Das Wichtigste für sie ist, wie sind sie aus dem Haus gegangen? Wie bist du aus dem Nest geflogen? Und davon hängt viel ab, wie du als Vogel, wie du als Mensch aus dem Nest geflogen bist. Und wenn du rausgeschmissen worden bist oder das Haus mit Protest verlassen hast, dann wissen sie ganz genau, du wirst auch bei der Firma nicht ganz gut stehen. Du wirst auch die Firma so und so behandeln und so weiter. Also auf dich kann man nicht verlassen. Bitte, wir suchen jemand anders, die anständig aus dem Haus gegangen sind, wo die Eltern begleitet haben, wo die Eltern unterstützt haben, wo die Eltern immer wieder noch nachgeholfen haben ein bisschen. Weißt du, das ist schon was ganz anderes, wenn du so mit Liebe in die Welt hinausgegangen bist oder nur mit Krach und Ach. Das ist ganz wichtig. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du kannst natürlich nichts dafür, dass du jetzt mit Krach und Ach in diese Welt jetzt rausgeflogen bist, dass du aus dem Nest geworfen worden bist. Du kannst nichts dafür. Ich habe auch noch für solche Leute eine Botschaft, die einfach mit, ja, sie sagen also, tut mir leid, ich hätte mir gerne eine andere Familie ausgesucht, aber ich bin jetzt bei diesen Raben und Geier zur Welt gekommen. Und vielleicht bist du bei Raben und Geier und nicht nur bei schönen Vögelchen zur Welt gekommen. Weißt du, da hast du so Kuckuck da in deinem Nest gehabt, der hat dich rausgeschmissen. Vielleicht hast du solche Leute gehabt, die dich aus dem Glaubensleben rausgeworfen haben, aus der Bahn dich rausgeworfen haben. Das gibt es, das ist nichts Neues. Also wenn du verstehst, in dem Land, das dir der Herr dein Gott geben wird, das hast du noch nicht, du wirst das kriegen. Wenn du das richtig verstehst, dann wartest du nicht auf irgendetwas vergeblich, das noch, wo ist das? Also ich ehre Vater und Mutter, ich gebe meinen Zehnten nicht, ich mache doch alles, was in der Bibel steht, aber wo sind die offenen Fenster, wo sind die offenen Türen, wo ist die Herrlichkeit des Herrn? Also vieles ist fürs Jenseits. Und nicht für diesseits. Studier das Wort Gottes und du kannst hier manchmal verzweifeln und sagst, ja, ich mache doch alles, was in der Bibel drin steht. es ist nicht alles für hier, sondern das Land, in das der Herr dir einmal gibt, in das du einmal kommst und so weiter, da wird es so sein. Schaffe dir die Voraussetzungen für ein gutes, langes, ewiges Leben, bleibendes Leben, in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Was ist für ein langes Leben wichtig? So ein paar Gedanken, zuerst mal auch für das irdische Leben. Also Gottes Gebote funktionieren nicht nur für Jenseits, auch für Diesseits. Jetzt mal diese andere Seite. Auch mal die, das Gegenstück. Also wer lange leben will, also irdisches Leben haben will, der braucht also zuerst mal die genetische Veranlagung dazu. Du kannst nichts dagegen tun, wenn deine Erbmasse nicht in Ordnung ist. Wenn du blaue Augen hast, kannst du färben, so viel du willst. Du kannst nur was anders machen, aufsetzen, einfach ja bunte Brille und dann denkst du, dann bist du also grüne Augen oder blaue Augen. Aber du kannst dein Äußeres nicht verändern. Was du bist, das bist du. Das ist genetisch jetzt mal so. Du bist verdammt. Wenn du als Mädchen geboren bist, bist du Mädchen. Wenn du ein Junge bist, kannst du gern dich wie Junge, wie Mädchen kleiden. Aber du bleibst ein Junge in deiner Art und Weise. Also die genetische Veranlagung bleibt unser Leben lang, ich mach noch, mit in Gänsefüßchen oder in Anführungszeichen. Es ist nicht beeinflussbar, menschlich nicht beeinflussbar. Die genetische Veranlagung können wir also in keiner Weise beeinflussen. Wenn du ja die Hautfarbe hast oder jene Hautfarbe hast, die wirst du behalten. Man kann sich nur so kratzen und reiben und polieren. Du bist das, was du bist. Okay, das ist das eine. Aber Gott ist über die Gene. Gott ist über die Erbmasse, über diese genetische Veranlagung. Gott kann deine Gene verändern. Ist jemand in Christo? Ist er eine neue Kreatur? Du wirst schon deine blauen Augen behalten, aber du wirst plötzlich die Dinge ganz anders sehen. Du wirst die Dinge ganz anders sehen. Gott wird also dir einen neuen Raum schaffen, neue Situationen schaffen, sodass du leben kannst. Vom Saul heißt es einmal, König Saul, als der Geist Gottes über ihn kam, er wurde ein anderer Mann. Also wenn du ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist machst, ein richtiges Erlebnis, du wirst eine andere Frau, ein anderer Mensch, eine andere Kreatur. Plötzlich war er plötzlich anders, plötzlich fing er an zu weissagen, plötzlich hat er sich anders benommen. Also sein Charakter wurde plötzlich verändert, als der Heilige Geist in seinem Leben kam. Als der Geist des Herrn auf ihn kam, wurde ein anderer Mensch. Also du kannst in deiner Persönlichkeit verändert werden durch Jesus Christus. Durch Jesus nehmen wir andere Erbanlagen an. Von Natur aus, wir sind wütend, ärgerlich, grollig, zornig, bitter. Und alles miteinander, was in diesem Paket alles reingehört. Aber wenn du jetzt ein Erbe Jesu Christi wirst, du wirst sanftmütig und von Herzen demütig. Wir bekommen seine Erbanlagen. Wir sind seine Erben. Aus der Biologie wissen wir, es gibt Erbanlagen, die können sich spontan verändern. Die können, aus der Biologie, aus der Natur, die können sich spontan verändern. Und zwar durch die Mutation. Also plötzlich, ja, du bist eine ganz andere Kreatur. Eine solche Änderung, dass plötzlich die ganzen Erbanlagen, dass du das, was du vorher warst, plötzlich gar nicht mehr bist. Du kennst dich selbst nicht mehr. Und das kann passieren. Wir kennen also alle diese Mutation. Und das ist also eine neue Schöpfung. Gott kann aus dir einen ganz neuen Menschen machen, dass du feinfühlig, sensibel bist und nicht mehr so grobklotzig. Und das Wort Mutation kommt aus Mutter und Mutter. Und es ist eigentlich eine Ableitung nachher für Mama. Also du kannst wieder zurückgeschraubt werden zu dem Ursprung, was du vor Grundlegung der Welt warst. Und dann Mutation, da ist noch das Wort Ion und zwar umgedreht nachher neu. Neu. Du kannst also eine neue Schöpfung werden, indem Gott die Uhr deines Lebens zurückschraubt. Denn was du geboren bist, das, du hast die Erbanlagen von Vater und Mutter. Aber du sollst die Erbanlagen von Gott haben. Und das ist wesentlich mehr und wesentlich anders als nur die Erbanlagen von Vater und Mutter. Mutieren. Das passiert bei den Lebewesen immer wieder. Und zwar bei allen Lebewesen, die bluten und die Blut haben. Und die verändern sich organisch. Auch bei Pflanzen sehen wir, erleben wir das immer wieder. Also, diese Mutation. Und durch die Sünde sind wir verflucht und verdammt. Und dann haben wir dieses menschliche, irdische Gesetz. Wir sind alle von Adam verseucht. Wir sind alle von Eva vergiftet. Das ist unser Zustand. Aber jetzt kann Gott das alles wieder rückgängig machen. Durch die Versöhnung mit Gott. Wir werden wieder rückgängig gemacht. Durch die Sünde wenn ich das so bildlich erklären kann, das Bild ist zwar vage und nicht ganz hundertprozentig, aber ein gutes Bild. Weißt du, du bist wie in den Märchen verzaubert durch die Sünde. Du bist verzaubert, du bist ja so ein kleiner Knirps oder was weiß ich, du bist irgendein Vogel oder ein Frosch. Du bist verzaubert. Durch die Sünde sind wir Menschen verzaubert, durch den Fluch der Sünde. Und jetzt kommt der Prinz, Jesus Christus, und plötzlich küsst er uns, liebt er uns, und wir werden wieder entzaubert. Und das ist das, was Gott in unserem Leben bewirken will. Die Sünde hat uns verzaubert. Paulus sagt, wer hat euch verzaubert? Ihr habt so gut angefangen. Also die Menschen werden ständig permanent verzaubert durch die Sünde. Und wir sind durch die Sünde der ersten Menschen, ja, verflucht. Und da sind wir unter diesem Fluch. Und jetzt diese Wiederherstellung Gottes, das ist das große Werk, das der Herr jetzt an uns vollbringt. Und Gott allein hat die Formel, um uns wieder zu entzaubern, um das wieder zu entschlüsseln, um das wieder zurückzubringen zu dem Ursprung aller Dinge. Gott hat die Formel, nur er hat es. Und das weiß er. Und er muss nur ein Wort sprechen, spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Du bist verflucht, krank zu sein. Du kannst nichts machen. Und da muss nur der allmächtige Gott nur ein Wort sprechen und der Zauber der Krankheit wird genommen. Und ich habe euch gestern gesagt, und mir ist es so groß geworden, als wo ich so die Menschheit ein bisschen betrachte und anschaue, dass der Teufel alle Gesunden krank machen möchte. Das ist ihm am liebsten, wenn alle krank sind, wenn alle krepieren, wenn alle dahin siechen, wenn die keine Freude am Leben haben. Er will die ganze Welt zu einem Krankenhaus machen. Guck mal unsere Generation, unsere Gesellschaft an. Die ist verflucht zu Krankheit. Und Gott muss nur ein Wort sprechen und Gesundheit kommt wieder. Und Leben kommt wieder. Und Kraft kommt wieder. Und Geist kommt wieder. Und plötzlich verändert sich deine genetische Veranlagung. Plötzlich bist du ein total anderer Mensch. Was gibt uns langes Leben? Ist jemand in Christo, heißt es, so ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, beziehungsweise es vergeht Stück für Stück. Auch wieder ein Prozess. Die meisten Leute denken, wenn sie wiedergeboren sind, sie sind total neue Menschen. Nein, der Anfang ist gemacht worden. Die Weichen sind gestellt worden, aber du bist noch nicht abgefahren. Du bist immer noch da. Und deshalb, Geschwister, ist es mir so wichtig, dass wir lernen, alles im Leben ist ein Prozess. Alles ist ein Prozess. Was sind die Voraussetzungen für ein gutes, langes, gemütliches, ja, ewiges Leben? Was sind die Voraussetzungen? Gut, dass du fragst. Johannes Hester, der ist 108 Jahre geworden, dann bei seinem Geburtstag kurz gestorben, oder bei 108. Das ist schon eine Leistung, 108 Jahre zu werden. Also egal, was da noch alles war, wie er so alt geworden ist mit 108 Jahren. Aber er wurde dann gefragt nach seinem Altersgeheimnis. Was ist das Geheimnis, dass Sie so alt geworden sind? Ist nicht nur die Pflegerin, die ihn gepflegt hat. Nein, dann sagt er, die Disziplin ist ihm wichtig gewesen, dass er diszipliniert in seinem Leben ist. Dann gesundes Leben und eine positive Einstellung. Das ist jetzt nicht christlich, rein menschlich, rein weltlich und so weiter. Disziplin, gesundes Leben und positive Einstellung, dass mich als glücklichen Mensch, dass ich mich immer als glücklichen Menschen sehe, auch wenn ich manchmal einsame Gefühle habe. Das Geheimnis eines langen Lebens, eines 108-Jährigen, ist Disziplin, gesundes Leben, positive Einstellung und sich immer so als einen glücklichen Menschen sehen. Auch wenn so vieles daneben geht und man so viel Mist baut und so viel Fehler hat, sich immer glücklich sehen. Weißt du, glücklich sehen. Einfach sich am Leben freuen, Leben als Geschenk nehmen, das ist ein Geheimnis. Also, neu fährt jedes Auto gut und im Alter, da beginnt die Instandhaltung, die Reparatur. Da kommt es, verstehst du? Und so ist auch mit Leben. Solange du jung bist, dann sagst du, also Leute, ihr habt keine Ahnung, was Krankheit ist und so weiter. Also sagen die jungen Leute, was redet ihr die ganze Zeit? Aber wenn nachher lange gefahren bist, dann kommen so da quietscht das was und da reibt sich was und dann und was weiß ich. Es gibt eine Formel für ein langes Leben. Und das ist Ehre Vater und Mutter. Ich bleibe immer bei diesem Gebot und komme immer wieder zurück, weil es mir so wichtig ist, auf dass du lange lebst und auf dass du ein gutes Leben lebst. Gutes Leben. Was ist das Geheimnis des Methusalems gewesen? Lies mal die Bibel, was ist das Geheimnis gewesen? Er hat noch Adam gekannt, er hat Noah wahrscheinlich noch gekannt. So, er kannte die Großen, Persönlichkeiten der Zeit. Aber Wissenschaftler haben herausgefunden, sie haben tausende von Leuten untersucht, was ist also das Geheimnis eines alten, also langen Lebens, 960, 970 Jahre alt zu werden. Ich frage mich manchmal, wie haben die Menschen das alles ausgehalten? Es reicht schon, wenn man 100 Jahre alt wird, was man so alles sieht und erlebt und wie grausam, brutal und ungerecht die Welt ist. Aber der hat fast 1000 Jahre hinter sich auf dem Buckel gehabt. Da musst du schon das Leben verstehen und eine gute Erbmasse haben. Und wahrscheinlich hatten die Leute, dass sie so lange lebten, eine gute Erbanlage, genetische Erbanlage. Die waren noch nicht so versaut und nicht so verdorben, wie vielleicht wie wir denken, auch wenn es nachher in den Tagen von Noah heißt es, und die Menschen ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Und das ist nämlich, wo die Menschheit verkürzt wird, das Leben verkürzt wird, wo die Menschen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen lassen. Sich nichts mehr sagen lassen. Wissenschaftler haben herausgefunden, was gibt uns langes Leben. Zuerst eine natürliche Bewegung, dann bisschen weniger Kaloriezufuhr, 20% weniger, sagen sie. Dann natürlich hier Mittel, gute Lebensmittel. Dann jeden Tag ein Gläschen Rotwein nach dem Essen. Also das sind so die Ratschläge, was die Wissenschaftler von den Leuten so herausgekriegt haben, die alt geworden sind. Also was so alles ist. Dann motivierte und herausfordernde Aufgaben. Ich bin in Italien mal vom Urlaub zurückgefahren und habe ein Buch gelesen, hier wohnen die das ist das älteste Dorf, hier wohnen lauter ältere Menschen. Der Bürgermeister ist über 80 oder 90 Jahre alt gewesen, das war der Jüngste. Alles waren über 100. Und dann kommt eine Frau mit der Hacke auf der Schulter und dann sagen sie, die ist 98 und die hat noch auf dem Feld gearbeitet. Und das Geheimnis war, die haben da ihr Weißbrot gegessen und Rotwein getrunken und ein paar Feigen gegessen. So, das war ihr ganzer Lebensstil. Die lebten karg und ärmlich, aber die lebten lang. Nicht der Wohlstand ist es, was uns langes Leben beschert, sondern gesundes Leben. Und nicht saufen und fressen, sondern gesundes Leben. Weißt du, unsere Gesellschaft frisst sich und sauft sich zu Tode. Die ganzen Nahrungsmittel, so Leckereien, der Weg über die Zunge ist kurz. Also das war das eine. Dann Zeitdruck und Stress nach Möglichkeit zu vermeiden. Zeitdruck und Stress. Einfach komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und die wohnen da auf dem Berg. Also Gemütlichkeit verlängert das Leben. Weißt du, keine Hektik, kein Stress. Kinder Gottes sollten gar keinen Stress haben. Einfach dem lieben Gott alles abgeben. Das will gelernt sein. Wenn du langes Leben haben willst, gib Gott die Dinge ab. Und dann Zugehörigkeit zu anderen Menschen, so als Gemeinschaft. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und das war wichtig. Die saßen zusammen. Die haben keinen Fernseher gehabt. Die wollten gar keinen Fernseher wissen. Ach weiß, das, was in der Welt passiert, interessiert uns nicht mehr. Die saßen zusammen, rauchten ihre Pfeife noch. Und es war so schön zu sehen, diese alten Menschen, die alt geworden sind, lebenssatt, nicht lebensmüde. Wahre Christen, wahre Gläubige werden nicht lebensmüde. Sie werden lebenssatt. Sie haben alles gehabt, was sie hatten, haben wollten und erlebt. Dann war für sie wichtig Liebe und Familie. Die Familie, die haben immer von ihren Kindern erzählt. Die haben so geschwärmt über ihre Kinder. Mein Sohn, der ist jetzt irgendwo da in Neapel. Oder die waren so begeistert von ihren Kindern, was die jetzt machen. Obwohl sie gar nicht die kennen oder so groß mehr sehen von ihnen. Und dann Kontakt zu positiven Menschen. Also das ist so wichtig, Geschwister. Ihr glaubt nicht, auch in der Gemeinde, wie wichtig das ist, Kontakt zu positiven Menschen. Wenn du Kontakt mit negativen Menschen hast, kannst du schon deinen Sarg bestellen. Ja, ohne Übertreibung. Positive Menschen sind so wichtig. Menschen, die einen ermutigen, nicht einen entmutigen, sondern ermutigen. Du wirst draußen genug entmutigt. So erstaunlich und lebenswichtig ist eine erfüllende Lebensaufgabe. Das haben die Wissenschaftler festgestellt. Und es ist auch so im Natürlichen. Wer arbeitet, der überlebt seinen Tod. Der kann gar nicht sterben, weil er noch so viel zu tun hat. Der kann sich das nicht leisten. Also wie verlängere ich mein Leben? Also eine erfüllende Lebensaufgabe. Schon morgens holt man aus dem Bett und sagt, oh, ich habe heute noch so viel zu tun. Es ist so wichtig, dass wir dann, wenn wir was tun, mit Ausdauer und Konzentration und richtig trainiert sind. Weißt du, aber wenn du arbeitest, du wirst Kräfte freisetzen, noch mehr Kräfte. Du setzt etwas frei, während man dient, lernt man. Während man arbeitet, egal wo, im Reich Gottes oder natürlich oder beim Putzen oder wo auch immer, während du arbeitest, dann vergisst du deine Schmerzen. Wenn ich vorne stehe manchmal und Schmerzen habe und predige, ich vergesse meine Schmerzen ohne Schmerztablette. Vergiss es. Es ist also einfach, weil du was Wichtigeres zu tun hast. Wir müssen wieder Prioritäten in unserem Leben setzen, dass wir sagen, ich habe was Wichtiges zu tun. Ich diene Gott. Das ist zuerst mal, das ist eine große Priorität. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Also, deine Prioritäten sind wichtig. Oh nein, ich arbeite, um Geld zu verdienen. Nee. Wenn du nur um Geld zu verdienen arbeitest, dann arbeitest du dich zu Tode. Und dann arbeitest du viel zu billig. Dann bist du unwürdig deines Lebens. Aber wir sollten arbeiten, um etwas zu produzieren, etwas zustande zu bringen. Also eine sinnvolle, erfüllende Lebensaufgabe. Weiter. Was sie noch festgestellt haben, sich gegenseitig beizustehen. Wie wichtig es ist, dass du jemand hast, der dir beisteht, der dich unterstützt, der dich unter die Flügel greift, der dir hilft, der dich ermutigt. Und dann dieses Zusammenhalten. Also um lange zu leben, gut zu leben, du brauchst Zusammenhalt, nicht dich isolieren. Also die will ich nicht haben, die brauche ich nicht, die können mir alle Puckel runterrutschen. Nein, wir brauchen einander. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das hat der liebe Gott schon gemerkt im Paradies. Sogar im Paradies war es nicht gut, obwohl alles da war. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch braucht den anderen. Der kann nicht allein stehen. Wenn der eine fällt, richtet der andere auf. Und dann fällt er wieder, da richtet der andere wieder auf. Und so geht es. Auf und steh. Aber wir brauchen einander, dass wir uns einander unterstützen. Dann Disziplin und Gewissenhaftigkeit. Dass man weiß, das sind meine Grenzen. Ich verausgabe nicht. Du würdest nicht ausbrennen, wenn du deine Grenzen kennen würdest. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das gehört alles noch dazu. Weißt du, Gott zeigt uns, wie wir leben sollen. Hier ist in seinem Buch alles drin, schwarz auf weiß. Er zeigt, was du erwarten sollst. Zielstrebige Menschen, es geht mir, wie du dein Leben verlängerst. Zielstrebige Menschen behalten immer das Ziel im Auge. Die geben nicht auf. Gut, wenn sie das heute nicht schaffen, schaffen sie es morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr. Aber die schaffen es. Ich habe von Edison euch gestern gesagt, Edison hat 17.000 Versuche gemacht, bis er Kautschuk endlich entdeckt hatte. 17.000. Überlegt das ist 1, 7 und dann ein paar Nullen noch dazu. Und er hat es nicht aufgegeben. Er hat gesagt, das muss gehen. Und ich sage dir, das, was du in deinem Leben vornimmst, im Auftrag Gottes oder als Geschenk Gottes, als Erbanlage des neuen Menschen, dieses Positive, das muss gehen. Und es wird gehen. Glaub mir das. Das muss gehen. Und es wird gehen, wenn du glaubst. Also das sind die Kennzeichen eines langlebigen Menschen, so wie Hester das auch hier gesagt hat, also immer positive Einstellung. Es wird gehen. Auch wenn du nichts mehr siehst, es wird gehen. Da kommt jemand und führt dich. In einer der weiteren Studien heißt es, nicht die sind die glücklichsten oder entspannendsten älteren Menschen, die am längsten leben, sondern diejenigen, die sich am meisten für das Erreichen ihrer Ziele sich eingesetzt haben. Nicht die, die alles nur genießen und sagen, ach, es ist schön. Nein, sondern die kämpfen und arbeiten und sich einsetzen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Disziplin schützt vor Unfälle. Also Eifer und so weiter. Und Erfolg hält gesund, das haben die Wissenschaftler festgestellt. Wenn du so Erfolgserlebnis hast und du brauchst in deinem Leben keine großen Erfolgserlebnisse, aber du brauchst wenigstens kleine Erfolgserlebnisse, so kleine Mosaiksteinchen. Und die wirst du wahrscheinlich vielleicht nicht immer in deinem Beruf finden, sondern in deiner Berufung. Diese Erfolgserlebnisse wirst du in deiner Berufung erleben. Da, wo Gott dich dazu berufen hat, so in praktischen, alltäglichen Dingen im Umgang mit Menschen. Menschen, die aktiv bleiben, leben länger, was es auch immer ist, aktiv bleiben. Sich nicht ins Bett legen und sagen, mein Leben ist schon vorbei, ich gehöre zum alten Eisen. Heutzutage gehören schon junge Leute mit 40 zum alten Eisen. Schon abgeschrieben. Also die Krankenkassen ab 45 sorgen sich nicht mehr groß um deine Gesundheit. Du bist abgeschrieben. Aber weißt du, bei Gott bist du noch lange nicht abgeschrieben. Amen. Und das ist das Gute. Und da, wo die Menschen dich abschreiben, da fängt Gott erst mit dir Geschichte an. Erfolg ist also immer aktiv bleiben. Wer nichts tut, wird unzufrieden und früh sterben. Wer nichts tut. Tu etwas, unternimm etwas, egal was es ist. Fang nicht an zu kritisieren. Das sind nämlich Menschen, die nichts tun, die fangen an zu nörgeln. Das passt nicht und das ist nicht gut. Und fangen an zu klagen, sich zu beschweren. Dann kommen die ganzen Zipperleins. Besonnenheit erhält das Leben. Menschen, die realistisch sind, leben länger. Also, wie verlängere ich mein Leben? Also realistisch. Nicht die immer optimistisch sind, sondern realistisch. Weißt du, kannst du optimistisch sein und ein frommer Spinner sein dabei? Und du kannst Pessimist sein, bist auch ein frommer Spinner. Weißt du, alles ist nichts, also Antichrist kommt, der falsche Prophet, die Welt geht bald unter, Bach runter. Ist genauso verkehrt, wie optimistisch alles nur mit der rosa-rote Brille zu sehen. Realisten, du glaubst an Wunder. Und einer hat mal einmal gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Ist so wichtig, dass du dann an diesem Ziel weiterarbeitest und dich fit hältst, wie auch immer, bei der Arbeit. Und dass du Unkraut jätest womöglich und sagst, ach, warum hat der liebe Gott Unkraut wachsen lassen? Der liebe Gott hat gewusst, warum er Unkraut wachsen ließ. Damit du sie jätest, damit du was da nicht bückst, damit du was unternimmst. Nur bist du da die Pflanzung genießt und so weiter. Das ist nicht der Sinn der Sache. Gott will, dass du Unkraut jätest, dass du was unternimmst. Und ein Mensch der Tat wirst. Die Wissenschaftler haben festgestellt, und ich sagte zuerst mal, was Wissenschaftler festgestellt haben, das hat die Bibel schon längst gewusst. Und Wissenschaftler haben festgestellt, wenn man sich um andere Menschen kümmert, kriegt man selber Kraft und Energie. Kümmer dich um andere Menschen, da wirst du gesegnet werden. Mühe und Kraft in andere Menschen zu investieren, bringt dir wieder die doppelte Kraft zurück. Geteilte Last ist halbe Last, geteilte Freude ist doppelte Freude. Also investiere dich in andere Menschen, in deine Nachbarn, in deine Familie, schaff positive Gefühle. In deiner Umgebung, wo das auch immer ist, Pflichtbewusstsein verlängert. Das Thema. Ich muss heute in den Gottesdienst. Also, selbst wenn ich auf alle vier krieche. Ich muss. Die Pflicht ruft mich. Und das ist, wenn du Pflichten hast, wenn du keine Pflichten übernimmst, keine Verantwortung übernimmst, wirst du dein Leben verschlampen. Deshalb ist es so wichtig, dass du eine Verantwortung in deinem Leben hast. Auch wenn es nur kleine Dienste sind. Ich muss die Gemeinde aufschließen. Sonst kommen die gar nicht rein. Ich habe den Schlüssel, ich muss hin. Das verlängert dein Leben, diese Gewissenhaftigkeit. Das schafft Beziehungen, das schafft Kontakte, das entwickelt wieder so den Glauben an mir, ich bin noch wichtig, ich werde gebraucht. Menschen, die nicht gebraucht werden, die krepieren schnell. Die sind schon auf dem Abstellgleis. Ich werde nicht mehr gebraucht, ich werde so gar nichts mehr gebraucht. Lass dich von Gott gebrauchen. Weißt du, du sollst nicht auf stur schalten und einfach sagen, ja, mich gebraucht niemand. Fang an, dich gebrauchen zu lassen. Nicht missbrauchen. Die meisten werden missbraucht. Aber lass dich von Gott gebrauchen. Die Israeliten haben diese Gesetze, was ich euch auch früher vorgelesen habe, jenseits des Jordans, noch in der Wüste bekommen. Da, wo sie herkamen, aber nicht im gelobten Land, sondern im gelobten Land mussten sie das nur alles verwirklichen, was sie alles vom Gott gewusst haben und was sie erlebt hatten. Wer hier nach den Regeln Gottes zu leben lernt, wer hier sich da drin einübt, der kann nachher im gelobten Land spielend diese Dinge managen. Weißt du, wir gehen auf die Ewigkeit zu und jeder wird eines Tages vor dem lieben Gott stehen. In diesem gelobten Land sein, was wir Himmel nennen und so weiter. Und was hast du gelernt? Hier, unten. Wie hast du die Prüfung bestanden? Und weißt, je mehr Prüfungen du bestanden hast, desto erfolgreicher bist du jenseits. Und wir müssen so viele Tests bestehen. Und Gott hat die Israeliten in die Wüste geführt, auf dass sie lernen und geprüft werden und sich bewähren. Du bist hier zur Bewährung. Ehre Vater und Mutter. Fang das an. Fang das an, Vater und Mutter zu ehren. Da sagst du, meine Mutter lebt nicht mehr, mein Vater lebt nicht mehr, oder ich kenne meinen Vater gar nicht, oder was du auch immer so sagst, egal, was für ein Verhältnis du zu deinem irdischen Vater hast, aber das Gebot gilt immer, auch wenn deine Eltern schon längst tot sind, ehre Vater und Mutter. In dem Lande, das dir der Herr geben wird, ehre, jetzt, also dort sollst du Erfolg haben, dort sollst du gesegnet sein, dort sollst du die Fülle haben. Der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Das gilt auch für das ewige Leben. Du bist also hier in der Vorbereitungshalle, Zubereitungshalle, in der Wartehalle der Ewigkeit. Und hier passiert das, was später in deinem anderen Leben passiert. Hier passiert das, was in einem anderen Leben passiert. Also du wirst hier zubereitet für das Bleibende nachher, für das Endgültige. Also, heute Morgen bist du hier für dein späteres Leben, nicht für dieses Leben. Und in der Schule, wenn du gehst, lernst du auch nicht für heute und nur für den Herrn Lehrer und nur für die Schule. Nein, in der Schule gehst du lernst für dein späteres Leben. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Kennst du diesen Spruch? So, du dienst hier für dein späteres Leben. Du arbeitest hier für dein späteres Leben. Nur denen, die Vater und Mutter ehren, nur denen, die Gott verehren und die für Gott leben und Gott vertrauen und so weiter, denen werden die besten Dinge des Lebens folgen. Nicht nur, ja, ich glaube an Gott und denen, die den Herrn und so weiter, mir werden die besten Dinge folgen. Nein, da heißt es, die den Herrn lieben. Die den Herrn lieben. Denen werden gute Sachen folgen. Das Beste, das Allerbeste, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und so weiter. Dann geht's dir blendend in jenem Land, wenn du hier Gott geliebt hast. Gottes Verheißungen und Segnungen gelten leider nicht allen Menschen. Glaubt das nicht, dass es allen Menschen, alle Menschen können es haben, aber die gelten nur denen, die Gott lieben. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die Gott lieben, denen folgt das Allerbeste. Die Gott lieben. Es gilt nur denen, die Gott gehorchen. Es gilt denen, die Gottes Bund halten. Es gilt denen, die sich an der Gnade Gottes festhalten. Jesaja Kapitel 54, Vers 10, da heißt es, aber von denen soll meine Gnade nicht weichen, die sich an meinen Bund halten, die treu zu mir stehen, soll meine Gnade nicht weichen. Oder in Jesaja 43, Vers 2, da hat Gott das Versprechen gegeben, wenn du durchs Wasser gehst und so weiter, werden die Fluten dich nicht ertränken. Wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer wird dich nicht verbrennen. Das gilt denen, die mit Gott im Bund sind. Das gilt nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier und jedermann. Das gilt nur, die mit Gott im Bund stehen, die Gott lieben, die Gott vertrauen. Und die Voraussetzung für dein Überleben ist immer noch 5. Mose 5, Vers 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie der Herr es dir geboten hat, auf dass du lange lebst und es dir wohlgehe in dem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird. Ich wiederhole die Stelle, bis du das im Traum sogar träumst davon. Dass du weißt, wie wichtig das ist, wie der Herr dein Gott dir geboten hat. Nicht wie du denkst oder wie du dir einbildest oder wie die Gesellschaft und die Medien dich lehren oder vielleicht die Kirche dich lehrt. Nein, wie der Herr euch geboten hat. Du musst auf die Gebote Gottes achten. Und die Gebote Gottes stehen nicht nur in der Bibel, die müssen in deinem Herzen geschrieben sein. Ich will euch mein Gesetz in eure Herzen schreiben, dass du das ganz natürlich von dir aus weißt. Also da brauchst du keine Konkordanz, wo steht das jetzt geschrieben. Das weißt du ganz genau. Das ist ein Teil deiner Existenz. Das ist diese neue Erbanlage, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du musst wissen, wann und wie der Herr wirkt, wann die Verheißungen Gottes greifen und wie Gott zu seinem Wort steht. Im Psalm 33, Vers 9 heißt es, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Weißt du, Gott spricht und das darf geschehen jetzt. Herr, dein Wille geschehe. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Denk an Mutter Maria, auch eine Mutter. Die hat sich unter das Wort Gottes gebeugt. Der hat sich unter das Wort Gottes gestellt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das sollten alle Mütter sagen, das sollten alle Väter sagen, das sollte jeder Christ sagen, mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Das ist Vater und Mutter ehren. Als eines Tages zum Heiland so ein paar Leute kamen, oh, gesegnet sind die Brüste, die dich gesäugt haben. Draußen sind dein Vater und deine Brüder und deine Mutter. Gesegnet sind sie. Dann weißt du, was der Herr Jesus sagt? Hört auf mit der Schwärmerei. Fantasiert nicht so viel. Wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? Hört mal. Wer ist mein Vater und wer ist meine Mutter? Die den Willen des Herrn tun, die den Willen Gottes tun. Nicht jeder, der so irgendwie schmeichelt und schmiert und schleimt. Nein, die den Willen Gottes tun. Selig sind die Brüste, die dich gesäugt haben. Nein. Normalerweise, irdisch mag es stimmen, aber geistlich ist noch viel mehr. Die den Willen des Vaters tun. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand fest. Du musst wissen, wann und wo wirkt Gottes Wort? Wann passiert das Beste in meinem Leben? Wann kommt es? Die Gott lieben. Die Gott lieben. Die Gott lieben. Weißt du, schau den Hiob. Vielleicht geht es dir auch so wie dem guten Mann. Hiob fürchtete Gott und liebte Gott. In Hiob Kapitel 1, Vers 21. Hiob machte dort eine ganz interessante Aussage. Weißt du, dem wurde alles genommen. Der Teufel hat ihm alles gestohlen. Vielleicht so, wie es bei dir im Leben auch vielleicht aussieht. Und was sagt Hiob in Kapitel 1, Vers 21? Ich bin nackt von meiner Mutterleib hier in diese Welt gekommen und ich werde nackt auch wieder dort zurückgehen. Wahrscheinlich Mutterleib oder wo er auch hier, da wo er herkommt. Er wird wieder nackt zurückgehen. Er wird nichts mitnehmen. Nackt bin ich mit hier in diese Welt gekommen. Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen und gelobt sei der Name des Herrn. Eine interessante Feststellung. Er spricht, dass er nackt in diese Welt gekommen ist und dass er nackt wieder diese Erde verlässt, mit nichts und gar nichts. Und wenn du ehrlich studierst, den Hiob liest, mal so richtig, den Hiob mal vornimmst, Kapitel 42 nachher, du siehst, er erlebt was anders. Der erlebt, dass er wieder nackt aus dieser Welt geht, enttäuscht, alles beraubt. Das Einzige, was bleibt, ist noch seine Frau. Das ist ein Bild für die Seele. Was nützt dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Und manchmal war er in so einem Zwiespalt, in so einem Kampf. Sag doch deinem Gott ab. Das bringt doch nichts. Sag doch deinem Gott ab. Kennst du solche Situationen? Ehre Vater und Mutter. In Hiob 42, Vers 12. Der Herr segnete Hiob, während er nun in der folgenden Zeit seines Lebens noch mehr als vorher. 6 Monate dauert nur diese Trübsalzeit, was er da durchmachte. Ein halbes Jahr. Es geht so schnell vorbei, das ist überschaubar. Deine Prüfungszeit, deine Leidenszeit ist überschaubar. Halbes Jahr und der Spuk ist vorbei. Der Herr segnete den Hiob doppelt. Mehr als er, was er vorher saß. Schließlich hat er 14.000 Schafe und Ziegen und so weiter. 6.000 Kamele, 2.000 Rinder und 100 Eseln. Und 1.000 Eseln. Und er bekam noch 7 Söhne und 3 Töchter, obwohl die alle geraubt worden sind. Er bekam wieder 7 Söhne und Töchter und 3 Töchter. Die älteste Tochter nannte er Täubchen, die zweite Zimtblüte und die jüngste Schminktöpfchen. Ja, tolle Damen, praktische Damen. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als die Töchter Hiobs. Ihr Vater bedachte sie mit einem Testament und genauso wie ihre Brüder und vermachte jeder von ihnen einen Anteil seines Landbesitzes. Hiob lebte nach seiner Erprobung. Also du willst langes Leben haben. Hiob lebte nach seiner Erprobung. Steht nicht, wie lange er vor seiner Erprobung lebte. Aber nach seiner Erprobung lebte Hiob noch 140 Jahre. Steht hier in der Bibel. Und er starb im hohen Alter, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben. Das ist das Geheimnis. Er bestand die Erprobungen. Geschwister, und wir sind hier, um unsere Erprobungen zu bestehen. Nach der Erprobung lebte er noch 140 Jahre. Das erlebt kaum ein Mensch. Der lebt ein neues Leben, ganz anderes Leben. Hier ist das Leben nach der Erprobung angesprochen, wie das aussieht. Alles doppelt. Alles doppelt. Jesus sagt, und ihr werdet hundertfältig und das ewige Leben noch dazu bekommen. Das Leben nach der Erprobung ist das Wichtigste. Und nicht das Leben vor der Erprobung. Weißt du, wir denken immer noch vor der Erprobung. Was passiert alles vor der Erprobung? Nein, was kommt nach der Erprobung? Nach der Bewährung? Du sollst Vater und Mutter ehren, wie der Herr dir geboten hat. Auf dass du lange lebst und es dir wohlgeht in dem Lande und dass der Herr dir geben wird. Die soll es wohlgehen in dem Lande. Hiob hat sogar noch seine Kinder. Und ich meine, hier etwas ist etwas mehr als nur die alten Buben, die zusammen waren und da eine Fete feierten. Nein, das waren andere Kinder, die waren schön, sogar die Töchter. Das hat alles übertroffen. Was Gott dir geben will nach der Erprobung, das übertrifft alles, was du je auf dieser Welt gesehen hast. Deshalb, was kein Auge gesehen und so weiter. Es ist ein gesteigertes Leben, das Gott uns versprochen hat. Und die Zeit der Prüfung, die Leiden und so weiter, das ist nur eine Kleinigkeit. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit nach der Erprobung. Fülle dein Leben mit Guten. Also, das empfehlen auch die Leute, die dann, diese Altersforscher, die beschäftigen sich jetzt, wie kann man das Leben sinnvoll gestalten? Füll das Leben mit Gutem, mit guten Gedanken, mit guten Worten, mit guten Gefühlen, mit guten Werken, mit guten Taten. Füll das Leben mit Guten. Tu Gutes, solange du Gutes tun kannst. Es kommt der Tag, wo du überhaupt nichts mehr tun kannst. Aber du kannst dich zurückschauen und sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Tu das, was du kannst. Denk an die Maria Magdalena in der Bibel, sie salbte Jesu Füße und dann schimpfte Judas und sagt, hätten wir das doch verkaufen können. Aber da heißt es von ihr, sie tat, was sie konnte. Wie kann ich mein Leben verlängern und in der Ewigkeit mich einbringen? Und Maria Magdalena hat sich in die Ewigkeit eingebracht. Und dann sagt Jesus, überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird auch von diesem Mädel erzählt. Überall, überall. Warum? Sie hat sich eingebracht. Sie tat, was sie konnte. Du bringst dich in die Ewigkeit ein, wenn du anfängst zu tun, was du kannst. Ein langes Leben mit schlechtem Inhalt ist eine Katastrophe. Ein schlechtes Leben, also mit schlechtem Inhalt. Ein langes Leben mit schlechter Ernte ist eine Katastrophe. oder mit schlechten Ergebnissen. Ich möchte keinen Tag zubringen. Deshalb ist es so wichtig, füll dein Leben mit guten Sachen. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Überlege einmal, wie wird einmal deine Lebensernte ausfallen? Mickrig? Oder nicht einmal, dass die Saat aufgegangen ist, dass du wieder Saat fürs nächste Jahr hast? Wenn ich manche Menschen so anschaue, bin ich entsetzt und kraut mir und sagt, oh, 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 oh. Weißt du, da geht's, wird's in der Ewigkeit manchem Verbrecher viel besser gehen, als manchen Menschen, der so lässig dahin lebt und so weiter. Ich denke nur an den Zöllner in der Bibel, der wird, ging gerechtfertigt davon. Und der fromme Pharisäer betet immer noch. Und passiert nichts. Und was ist das Problem? Was ist die Ursache? Wie kann ich aus meinem Leben mehr machen? Und ich möchte nur einen Tipp geben. Jesus sagt in Matthäus 25, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt. Ich bin immer noch beim Thema ihre Vater und Mutter. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, aber Herr, wir haben geweissagt, wir haben prophezeit, wir haben Kranke geheilt, wir haben Dämonen ausgetrieben. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr denn? Wo kommt ihr her? Und dann, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt. Du kannst voll deiner religiösen Aktivitäten sein. Und vor Frömmelei stinken. Weißt du, aber da nimmt Gott keine Notiz davon. Was habt ihr den geringsten Brüdern und Schwestern, meinen Schwestern getan habt? Vater und Mutter ehren. Denkt doch drüber nach, diese geringsten Brüder, die dich zur Wiedergeburt gebracht haben, die dich in die Gemeinde geführt haben, die dich durchgebetet haben, die dir die Hände aufgelegt haben, die dir die den Heiligen Geist so lange gebetet haben, bis die Wände geschwitzt haben, womöglich, verstehst? Und so weiter, die Gnade Gottes dir rübergebracht haben. Was hast du an die getan? Jetzt komme ich wieder, jetzt werde ich pastoral. Hebräer 13, Vers 16 bis 17. Ich möchte auch für mich sprechen, ich möchte auch Vater und Mutter sein. Da heißt es, vergesst nicht. Vergesst nicht. Also, wenn du ein langes Leben haben willst und willst, dass es gut geht und dass du nicht frühzeitig stirbst oder einschläfst, damit du ein langes Leben hast. Weißt du, ich muss zuerst noch, bevor ich Hebräer 13 lesen, müsste ich 1. Korinther 11 lesen oder sagen, zitieren. Manche gehen unwürdig zum Abendmahl. Unwürdig. Die können den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Und deshalb sind viele Kranke und Schwache und Entschlafene darunter. Weil die verstehen den Leib des Herrn. Das ist nicht, es geht nicht um Brot essen. Es geht um den Leib des Herrn. Versteht die Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Und die Gemeinde ist Vater und Mutter. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Aber jetzt hier zu Hebräer 13. Vergesst nicht, Gutes zu tun. Also, ja, wo ich gesagt, füllt das dein Leben mit Gutes. Und mit anderen zu teilen, vergisst nicht, also Gutes zu tun. Das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Gehorcht euren Gemeindeleitern, also mir jetzt in diesem Fall, oder jemand, wo du bist in der Gemeinde, der die Gemeinde leitet. Folgt ihren Anweisungen, ob du sie verstehst oder nicht, das ist dahingestellt. Ob sie jetzt geistlich sind oder nicht geistlich sind, folgt, die werden schon wissen. Die müssen nämlich vor Gott stehen und verantworten. Die müssen den Kopf hinhalten. Nicht du, auch wenn es nicht dir gepasst hat, sondern folgt ihren Anleitungen, gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihnen. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst, nicht über deinen Dienst, über ihren Dienst, Gott Rechenschaft ablegen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen. Ach, den Sack Flöhe, den hüte ich nicht mehr. Guck mal, Moses sind die Nerven durchgegangen. Mose sind die Nerven durchgegangen. Nicht, dass sie tun mit Stöhnen und Seufzen, denn das würde euch, für euch böse Folgen haben. Lass es da gehen. Was könnte es sein? Böse Folgen. Wenn sie stöhnen, wenn die Diener Gottes stöhnen, wenn die, die an deiner Seele gearbeitet haben, stöhnen, ach, hätte er sich da bloß gar nicht bekehrt, wäre er gar nicht zu uns gekommen, hätten wir ihn gar nicht getauft, wäre er gar nicht zum Glauben gekommen. Weißt du, wenn der dich so verwirft, das hat schlechte Folgen. In aller Liebe. Ein Hirte, ein Pastor ist auch ein Vater und eine Mutter. Gehört auch dazu, zu dieser Gruppe. Du sollst Vater und Mutter ehren. Weißt du, auch die brauchen Respekt und Achtung und Gehorsam. Denn das verlängert dein Leben. Weißt du, du sollst ja Frucht bringen. Und Frucht lernt man durch Gehorsam, durch stilles Sein, durch Aushalten. Wenn du deinen Eltern nicht gehorchst, dann kann Gott dich auch nicht gebrauchen. Wer jetzt seine Eltern sind, natürlich oder geistlich. Wenn du in dieser Familie Gottes dich nicht einbringst, kann Gott dich nicht gebrauchen. Und deine Eltern sind nur eine Vorstufe zur Seligkeit. Sie bringen dich zu Gott näher, sie lehren dich Gottes Liebe, sie lehren dich das Beten. Guck mal, deine Mutter hat dich das Beten gelehrt, aller Wahrscheinlichkeit. Breit aus die Flügel beide, oder was weiß ich, komm Herr Jesus. Eine alleinerziehende Mutter hatte einen Jungen, ich erzähle eine Geschichte, ist eine wahre Geschichte aus USA, habe ich auch im Internet versucht zu verbreiten. Eine Geschichte, die ich habe nur ein bisschen verändert, ein paar Kleinigkeiten, nur in meiner Wortwahl, aber die Geschichte ist so, wie sie ist. Eine alleinerziehende Mutter hat einen Jungen, ein kleines Kind, und dieses Kind hat einen schweren Unfall in jungen Jahren, einen schweren Unfall, wo das Kind noch gar keine Erinnerung hat, ein Auge wurde ihm ausgeschlagen. Und es gab nur eine Möglichkeit, die Ärzte hatten nur eine Möglichkeit, dem Kind das Auge der Mutter einzuoperieren. Und dann wurde sie gefragt, würden Sie Ihrem Kind Ihr Auge opfern? Und die Mutter war einverstanden, hat dann ihr Auge geopfert für ihren Jungen, denn sie wollte nicht, dass ihr Junge blind ist oder auf einem Auge blind ist. Sie wollte, dass ihr Junge schön ist, dass ihr Junge die Welt sieht, das Leben genießt und so weiter. Sie wollte also nicht, und sie wollte das Beste für ihr Kind. Zum Muttertag bin ich jetzt dabei. Und sie sagte sich, Junge, du sollst nicht entstellt sein, mit meinen Augen kannst du das Leben wieder genießen und dein Leben gestalten. Als der erste Schultag kam, weißt du, die Mutter war ein bisschen durch die Operation, hat man ja gesehen, dass sie kein Auge hat. Und so weiter. Als sie dann zur Schule gebracht wurde, haben die Kinder ausgelacht, den Jungen, und das ist deine Mutter. Und am nächsten Tag sagte der Junge zur Mutter, Mutter, du brauchst mich nicht mehr zur Schule begleiten, ich gehe allein. Er hat sich an seine Mutter geschämt. Der Junge wurde dann später ein tüchtiger Geschäftsmann. Er ist von zu Hause weg, wollte, sobald er mit der Schule fertig war, war er weg von der Mutter, wollte mit der Mutter nichts mehr zu tun, mit dieser hässlichen Weib da. Er hat sich an seine Mutter geschämt, weil ihr Gesicht entstellt war. Schämte sich. Und dann hat er geheiratet, hat zwei süße Kinder gehabt. Und eines Tages, er wollte mit der Mutter nichts zu tun haben, ist untergetaucht. Eines Tages hat die Mutter doch die Adresse ausfindig gemacht, wo der Junge wohnt, kommt zu dieser Familie, besucht, und die Kinder freuen sich und fragen, ja, wer ist das und so weiter, und die kleinen Kinder begrüßt die Frau, und währenddessen kommt der Sohn nach Hause, erkennt seine Mutter und sagt, Weib, was haben Sie hier zu suchen bei mir? Und schmeißt sie raus und draußen sagt, Mutter, schämst du dich nicht, zu mir zu kommen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Mutter ist traurig davon gegangen. Da sollte es auch zum Muttertag hören. Draußen hat sie geweint und so weiter. Aber der Sohn hat diese Begegnung nicht mehr vergessen, dass er seiner Mutter, diese entstellte, verzerrte, mit diesem verzerrten Gesicht, auf einem Auge blind, rausgeschmissen hatte. Er hat schlechtes Gewissen. Und nach Monaten denkt er, ich solle doch zu meiner Mutter mal fahren, mal sie besuchen, wie es ihr geht, was sie macht und so weiter. Und mich entschuldigen womöglich für das alles, was da passiert ist. Dann kommt er hin im Ort. Und in der Wohnung, wo die Mutter früher wohnte, wohnen andere Leute. Und dann fragt er, wissen Sie, wo die Frau hingezogen ist, die hier gewohnt hat? Sagt er, tut uns leid, aber als sie hier gestorben ist, hat sie einen Brief zurückgelassen. Wenn ein Mann kommt und nach mir fragt, geben Sie den Brief, diesem Mann. Und in diesem Brief stand, mein lieber Sohn, als du noch ein kleiner Junge warst, hast du einen Unfall gehabt. Du hast ein Auge verloren. Ich wollte nicht, dass du blind oder entstellt durchs Leben gehst. Ich habe dir mein Auge geopfert. Darum bin ich so entstellt. Deine liebende Mutter. Das war das Letzte. Du weißt gar nicht, was dir Menschen Gutes getan haben. Wie dich geliebt haben. Die haben vielleicht für dich geopfert. Ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Gesundheit. Und du weißt gar nicht, warum du lebst. So wie dieser Junge hier. Bildest was an. Du schämst dich an der Gemeinde. Du schämst dich am Pastor, du schämst dich an den Geschwistern. Aber du hast nur eine Mutter, die hat dich geboren und die hat ihr Auge dir geopfert. Du kannst nur über die Gemeinde denken, wie du willst, aber ohne Gemeinde wärst du gar nicht hier, hättest du gar nicht Jesus erkannt. Weißt du, die Gemeinde war es, die dir Jesus gebracht hat, Ehre Vater und Mutter. Die Urgemeinde verehrte die Maria. Wir sind nicht katholisch, aber die Urgemeinde verehrte die Maria, die alte Frau. Weißt du, wir müssen die Mutter lieben, auch wenn sie runzlig, krank und gebrechlich ist. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, liest diese Geschichte, und Maria war auch dabei. Von den anderen Frauen ist keine Rede, aber Maria, die Mutter Jesu, die Jesus geboren hatte, die Jesus auf die Welt gebracht hatte, die Jünger haben sich nicht geschämt an der Maria, auch wenn sie runzlig war und wenn sie schwach war und schon Omi war. Und sogar der Johannes, von ihm lesen wir, dass es sie sogar nach Ephesus genommen hat, denn Jesus hat ihm sie anvertraut. Das ist deine Mutter. Das ist deine Mutter. Christen, die Gemeinde verachten, die verachten diejenigen, die Gott in den Weg gestellt hat, die sie zur Welt gebracht haben, die sie ausgetragen haben, die ihnen den Weg des Lebens gewiesen haben. Solche Menschen sind Frevler und haben keine Existenzberechtigung. Ich werde nachher das auch begründen. 2. Mose 21, Vers 15 bis 17. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, und der Junge hat nichts Besseres getan, sie rausgeschmissen. Frau, Weib, Sie haben hier nichts zu suchen. Und dann den Kindern hat er noch gesagt, das ist eine alte Frau. Wissen Sie, was will die alte Frau? Gebt euch nicht mit ihr ab. Aber die Kinder haben so Liebe gespürt. Und die Mutter wollte endlich mal ihre Enkelchen sehen. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, der wird mit dem Tode bestraft. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht oder schlecht darüber redet, wird mit dem Tode bestraft. Steht in der Bibel, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Gesetz. Du verkürzt dein Leben, wenn du über deine Väter und Mütter, wer das auch immer ist, negativ redest. In Sprüche 19, Vers 26, wer Vater oder Mutter misshandelt oder verjagt, ist ein vollkommen schändlicher Sohn. Deshalb ehre Vater und Mutter, ehre deine geistlichen Eltern, die dir die Augen geöffnet haben, die dir wenigstens ein Auge geöffnet hat, ein Auge gegeben hat. Ehre sie. Dir könnte in deinem Leben noch viel besser gehen, wenn du die erst, die an dir gearbeitet haben, die dich geistlich genährt haben, dir geistlich gedient haben, für dich geistlich sich gesorgt haben, für dich geistlich weiter gebetet haben, die, obwohl du nicht mehr da bist oder weit in der Ferne bist, die dich weiter geliebt haben, die dich aufgenommen haben, die immer die Tür offen gehalten haben. Die Mutter wollte nur sehen, wie ihr Junge jetzt inzwischen aussieht, wie es ihm geht. Und dieser Lump, dieser Stoffel da, war nicht seiner Mutter wert. Weißt du, der hätte gar nicht überleben sollen. Denn er hatte keine Existenzberechtigung von Gott aus. Kannst du den Schmerz, die Trauer dieser Mutter spüren, was dir, als sie nach Hause fuhr, dass sie sagt, ich habe noch meinen Sohn noch wenigstens gesehen, meine Enkel noch gesehen, auch wenn es flüchtig. Ich gab meinem Jungen alles. Und er schämt sich an mir. Er will mit mir nichts mehr zu tun haben. Lässt mich nicht einmal seine Enkel sehen, seine Frau. Beteiligt mich nicht an seinem Leben. Verachtet mich, weil ich mich für ihn aufgeopfert habe. Das weiß er gar nicht, wie sie sich die Frau aufgeopfert hatte. Da war er noch ein ganz kleiner Bub. Wenn du Leute manchmal so anschaust, die durch unsere Gemeinde gegangen sind, und ich kann auch so Leute angucken durch meinen Dienst in den letzten 40 Jahren, weißt du, wie viele Segnungen haben sie empfangen? Wie gesegnet sind sie worden? Wie viel Salbungen und so weiter? Und dann spucken sie einem ins Gesicht. Kennen einen nicht mehr. Ich war so geschockt, als die Mauer fiel, wie viel Material, Bücher, also Tageslichtprojektor und Instrumente habe ich in den Osten gebracht, den Leuten. Nach der Wende, die wussten nicht mehr, dass es mich gibt. Die haben mich nicht mehr gekannt. Aber vorher, Herr Matutis, könnten Sie, die haben sogar alles beschrieben, was ich bringen sollte. Und die haben mein Leben geopfert, damit ich das ihnen bringe. Ich hätte ja im Gefängnis sitzen können. Deswegen, weil ich geschmuggelt habe. Aber hinterher wollen sie nichts mehr wissen von einem. Wenn du heute also sowas anschaust und siehst, heute wollen sie, ja, die gehen dir aus dem Weg, auf der anderen Straßenseite, wenn es sein muss, manchmal. Die alte Mutter muss frustriert gewesen sein. Sie wird sich gedacht haben, weißt du, ich habe ihm geholfen, ich habe ihm alles gegeben. Ich bin mit Schmach und Schande durchs Leben gerannt und gelaufen als hässliche Frau. Danke Gott, wenn du noch eine Mutter hast und wenn du eine Gemeinde hast, wenn du noch Geschwister hast, auch wenn sie nicht mehr die Schönheit sind. Weißt du, die Töchter werden geboren mit Schminkkästchen. Das ist unsere Zukunft, Schminkkästchen. Liebe Väter, liebe Mütter, wir haben eine ganz große Aufgabe in Christus und lasst uns Väter und Mütter sein. Zuchtmeister gibt's genug, aber wir sollten jetzt uns bemühen, auch Väter und Mütter in Christus zu sein, nicht nur im Fleische. Das ist eine Sache von ein paar Minuten und dann ein paar Wochen und Monate und dann ist das Kind da. Und dann kannst du das Kind abgeben in der Babyklappe oder Waisenhaus. Weißt du, und dann übernehmen andere die Kontrolle. Aber in der Gemeinde, es geht um die Ewigkeit. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, kam im Gespräch irgendwie, und er sagte, alles, was ich bin oder ich hoffe zu sein, das verdanke ich meinem Engel, meiner Mutter. Er hat seine Mutter als Engel betrachtet. Weißt du, und ich lese noch seinen Spruch noch weiter und dann werde ich noch auf den Engel kurz eingehen. Ich erinnere mich an meine Mutter und ihre Gebete. Sie haben mich schon immer verfolgt und ließen mir keine Ruhe. Sie haben mich mein ganzes Leben gehalten. Ich verdanke meinem Engel, meiner Mutter. Und jetzt liest du Offenbarung, die Sendschreiben, die Offenbarung 2 und 3. Schreibe an den Engel der Gemeinde dort und dort. Der muss das alles aushalten, dass da welche da sind und dass welche geduldet werden oder dass sie die erste Liebe verlassen haben oder dass das und jenes dort ist. Schreibe an den Engel. Ich verdanke meinem Engel, schreibt Abraham Lincoln. Psalm 128, ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Himmel, auf dem Weg zu Gott. Psalm 128, wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt. Das ist Vater und Mutter ehren, den Herrn ehrt und achtet. Alles, was du bist, bist du dank der Gnade Gottes, der Liebe Gottes, der Treue Gottes. Wie glücklich ist der Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und sich nach seinem Geboten ausrichtet. Was deine Arbeit dir eingebracht hat, das wirst du auch genießen. Wie glücklich bist du, wenn du ihn kennst und es ist um dich gut bestellt. Da ist eine Frau in deinem Haus, die gleicht einem fruchtbaren Weinstock. Da sind deine Kinder um dich, deinen Tisch herum und sie gleichen einem Ölbaumtriebe. So segnet der Herr den Mann oder auch die Frau, der ihn achtet und ehrt. Der Herr segnet dich auf dem Sionsberg, der dort wohnt. Solange du lebst, sollst du sehen, dass es Jerusalem gut geht, dass es der Gemeinde gut geht, dass es dir gut geht, dass es der Welt gut geht. Du sollst sehen, weil der Herr dich segnet. Und auch die Kinder deiner Kinder sollen es sehen. Glück und Frieden komme über Israel. Gesegnet ist der Mann. Weißt du, da gehst du auf dem Weg zur Ewigkeit und du freust dich. Ich hinterlasse Segensspuren. In Chroniker Kapitel 4, Vers 10 ist eine andere Geschichte, nicht so gute Geschichte, vielleicht so eine Geschichte, was wir die meisten von uns vielleicht irgendwo haben. 1. Chroniker Kapitel 4, Vers 10, Ehre Vater und Mutter. Ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern, aber der war Krüppel. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabez genannt. Er selbst aber hatte Gott zum Israel gebeten, segne mich und erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und diese Bitte hat Gott erhört. Jabez, nur eine kleine Geschichte, ich streife das nur ganz schnell. Hier wird gezeigt, wie Gott das Schicksal wenden kann. Weißt du, auch wenn du verdorbene Erbanlage hast, wenn du alles vermasselt hast im Leben und wahrscheinlich die Mutter hatte ihn mit einer schweren Geburt zur Welt gebracht. Die Mutter, in ihrem Mutterleib ist er nicht richtig zubereitet worden. Weißt du, nicht von der Ewigkeit, sondern im Mutterleib hat er so ein schweres Schicksal bekommen. Er betete zu Gott und er erwartete, dass Gott sein genetisches Erbgut verändere. Und dann hat er das hingenommen, was er war, das hingenommen und ist ein großer Mann geworden, ein Angesehener in Israel. Du kannst also im Reich Gottes noch was werden, wenn du dein Schicksal annimmst. Und wenn du mit deinem Schicksal nicht haderst und alles stehen lässt. Und er betete zu Gott und Gott hatte diese Bitte gehört. Gott hatte diese Bitte gehört und zu ihm dann aus ihm was gemacht, dass es sogar ein Segen war. Also Gott will deine Bitte erhören. Sei ganz offen zu Gott und sag, Herr, weißt du, das ist alles passiert in meinem Leben. Ich bin in so und so Haus geboren. Du kannst nicht aussuchen, wenn du in einer Leprastation zur Welt kommst oder in einem Armenviertel zur Welt kommst oder in Slum. Du kannst nicht dafür. Weißt du, aber du kannst Gott bitten, dass er dein Schicksal wendet. Du kannst Gott bitten. So, Jabez. Und dann halt dich an die geistlichen Väter und Mütter. Und das Geheimnis der Pfingstbewegung ist, dass die Pfingstbewegung, ganz stark die Pfingstbewegung weltweit wächst, ein Geheimnis ist, die arbeiten immer in Slums, in Armenvierteln, irgendwo da, wo viele Arme sind. Denn die versuchen, die Menschen, die Armen, auf eine höhere Sozialstufe zu bringen. Und das ist ein Geheimnis. Also die helfen armen Menschen. Deshalb die Gemeinde hat eine Funktion bei den Armen. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Aber die Armen müssen auch dankbar sein. Auch das gehört dazu. Weißt du, die Armen müssen annehmen die guten Werke und die Gebete und die guten Taten. Wenn sie das nicht annehmen, kann Gott nichts tun. Also Jabez, vielleicht haben wir solche Jabetze oder Jabetzinnen unter uns. Bete, bete, dass Gott dein Schicksal wendet. Und vielleicht geht's dir wie manchen Mütter. Ich habe mal einen Muttertag, ich habe erlebt in Heilbronn, ich kann es nur von Heilbronn sagen, sage nicht von Berlin. Wenn ich von Berlin mal weg bin, werde ich erzählen, was in Berlin los ist. Aber in Heilbronn, da, der Sohn hat das ganze Jahr die Mutter nicht besucht, nach der Mutter nicht gefragt. Das wusste ich ganz genau, weil wir im gleichen Haus wohnten. Und wie oft hat die Mutter für den Jungen gebetet und so weiter. Und dann kommt der Sohn und bringt einen schönen, riesigen Blumenstrauß der Mutter und sagt, Mutti, zum Muttertag. Weißt du, was die Mutter gemacht hat? Sie hat diesen Blumenstrauß genommen und zum Fenster rausgeschmissen. Er sagt, mir wäre es lieber, mein Sohn hätte mich besucht. Hätte mal angerufen, mal gefragt, Mutti, wie geht's dir? Sie hat zum Fenster rausgeschmissen. Und sie war Christin. Sie sagte, ich will das nicht. Auch das gibt es. Auch das gibt es, weil sie sagte, es reicht mir, dass mein Sohn mich nur so aus Gefälligkeit am Muttertag besucht. Wir sollten nichts aus Gefälligkeit tun, sondern aus Liebe. Aus Liebe. Sonst kannst du die Blumen alle zum Fenster rausschmeißen. Die Geschenke zum Fenster rausschmeißen. Verstehst? Stell dir mal vor, dieser Junge, der die Mutter rausgeworfen hat, hätte nur am Muttertag die Mutter besucht, die ihr Auge geopfert hat. Aber sonst will er mit der Mutter nichts zu tun haben und sich schämt. Also, Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das Evangelium von Christus ist auch nicht das Glänzendste. Wir haben einen gekreuzigten Herrn. Weißt du, der Herr Jesus ist nicht König. Der Herr Jesus ist der Gekreuzigte. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Kannst du Christus auch lieben und anbeten und sagen, Heiland, ich danke dir, dass du für mich dein Leben gegeben hast. Nicht nur dein Auge. Dein Herz hast du mir gegeben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Verstehen wir denn ein bisschen mehr aus diesem Paket? Können wir mehr rausholen als nur, ja Mutti, jetzt haben wir Muttertag. Ich habe heute Morgen meine Frau angerufen und, ja, aber du musst mich nicht anrufen, du bist nicht mein Kind. Du bist nicht mein Kind. Nur als Beispiel, ich bin nicht sein Kind, ihr Kind. Nur also die Mutter wartet auf die Kinder, aber nicht nur am Weihnachten oder irgendwann am Geburtstag, sondern wahrscheinlich das ganze Leben lang. Wie geht's, was macht er oder wie geht's dem Sohn meiner Tochter? Jabez war ein Mann voll Schmerzen. Vielleicht bist du auch eine Frau voll Schmerzen und so weiter. Bete, bete, red mit Gott, du kannst das Schicksal sowieso nicht ändern. Du bist das, was du bist, du kannst dein Leben nicht verändern, aber Gott kann dein Leben verändern. Bete. Und Gott wendet sein Schicksal. Lass uns aufstehen und lass uns zu Gott beten, mit Gott reden, mit Gott sprechen. Vater, ich danke dir für unsere Mütter. Ich danke dir für die geistlichen Mütter. Ich danke auch für die Gemeinde, auch wenn meine Gemeinde, wo ich in die Gemeinde kam, nicht so eine wunderschöne Gemeinde war. Die hat mir nur ständig kritisiert. Aber ich danke Gott für die Gemeinde, die mich so kritisiert haben, mich so fertig gemacht haben. Diese Gemeinde hat mir so viel gegeben. Ach, Bruder Matutis, das geht alles vorbei. Ich danke Gott, dass du verständnisvolle Menschen an meine Seite gestellt hast, die mich geistlich umgeben haben mit Liebe und die einfach ein Auge zugedrückt haben und die mich verstanden haben. Und ich danke auch hier für diese Gemeinde, die sich so viel um Menschen gekümmert hat. Wie viele Hunderte und Tausende von Menschen sind durch unsere Gemeinde in den letzten 20, 22 Jahren gegangen. Herr, was ist hier alles passiert? Ich danke, Herr, dass diese Gemeinde immer wieder schwanger wird und immer wieder Menschen gebärt und immer wieder Menschen zum neuen Leben in Christus bringt und sich aufopfert und verzehrt, Herr Jesus. Ich danke dir für diese Gemeinde und ich preise dich, dass wir diese Gemeinde hier in dieser Stadt Berlin haben, die ein Licht und eine Säule in der Finsternis ist. Herr Jesus, ich danke dir für die Gemeinde am Leopoldplatz hier, dass wir dir dienen dürfen als Kinder Gottes. Halleluja. Als Väter und Mütter. Und wir möchten Väter und Mütter sein und wir möchten nicht mehr und nicht weniger sein als Mütter und Väter in Christus. Halleluja. Und wir suchen nicht menschliche Ehre, sondern wir suchen die Anerkennung bei dir, Herr. Halleluja. Und von dir kommt der Lohn und von dir kommt der Preis und die Anerkennung. Ich danke dir, Herr Jesus. Und ich danke auch für meine Mutter, die uns Kinder getragen hat. Ich segne sie. Sie ist jetzt bei dir im Himmel, Herr Jesus. Aber ich danke dir für all das Liebe, das wir erfahren durften als Kinder. Vielleicht ist jemand da, der auch jetzt heute Morgen noch für seine Mutter danken möchte. Weißt du, es ist eine Gnade, wenn ganze Häuser selig werden oder gläubig werden. Meine Familie ist gläubig geworden und allein, weil meine Eltern konsequent waren. Mein Vater, der hat jeden Abend seine Andacht gehalten. Und das war manchmal lästig. Weißt du, du wolltest ins Bett gehen oder Nachrichten hören oder sonst was. Aber nein, wir müssen noch Andacht nehmen, dann könnt ihr jederzeit ins Bett gehen. Und das war das Geheimnis, dass meine Familie gerettet wurde, weil die Eltern Hausandacht gehalten haben. Eltern, die Mutter, der Vater insbesondere. Und das Schönste für mich war, ich bin mal zu Hause gewesen, ich bin sehr früh aus dem Haus gegangen, aber mit Liebe, meine Eltern haben mich mit hinausgebracht. Begleitet und geheult, jetzt ist er fort, obwohl ich schon mal fort war, aber nur jetzt geht er auf die Bibelschule. Ich habe mich hingebracht und mit aller Liebe. Und da, ich war da mal zu Hause und habe was erlebt. Dann knien sich meine kleinen Geschwister mit Schulranzen auf. Früher hat man so eine Tafellappen gehabt, um Tafel zu wischen. Das hing meistens raus. Die knien da und die Mutter hat auf jedes dieser Kinder Hände aufgelegt und sie gesegnet für den Schultag. Und dann sind sie in der Schule gelaufen. Weißt du, und da, du musst nicht sagen, von nichts kommt, dass das, was gekommen ist. Ja, die sind gläubig geworden. Diene Gott, du und dein Haus. Wenn wir Gott dienen, dann werden unsere Häuser gerettet. Unsere Häuser werden gerettet. Gott will unsere Häuser retten. Nicht nur uns, nicht nur mich, sondern er will unsere Häuser retten, unsere Familien retten. Bet für deine Kinder. Segne sie und dann lass sie laufen. Und Gott wird sie dafür sorgen und betreuen und begleiten und bewahren. Preis Gott, ich danke dir für die Elternschaft überhaupt. Segne alle Eltern. Heutzutage ist es so schwer, Eltern zu sein in dieser Gesellschaft, dieser verdorbenen, versauten Gesellschaft. Aber Vater, ich bitte, segne, stärke alle Ehepaare, die Kinder haben und die Kinder großziehen müssen. Unterstütze du sie in deiner Kraft und mit deinem Heiligen Geist. Und Herr Jesus, und ich segne alle Mütter auch in der Gemeinde, die schon alt sind, so wie die Maria damals am Pfingsten. Wir möchten auch sie aufnehmen und einfach sagen, danke Gott für die geistlichen Mütter in der Gemeinde. Halleluja. Amen.